Ist es einfacher, im Guten auseinanderzugehen und sich zu trennen oder sich zu trennen, wenn es eigentlich richtig kacke ist alles?
Boah, es ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, das kommt richtig doll drauf an, wie auch die Beziehung vorher war und wo man selbst persönlichkeitsentwicklungstechnisch steht, also inwiefern man das als bewussten Prozess leben kann.
Ja, das stimmt. Weil es ist ja, es hat halt beides hat Vor- und Nachteile, finde ich. Wenn man richtig im Streit auseinandergeht, dann ist so eine Klarheit drin, es wird auf gar keinen Fall wieder was. Und man kann, finde ich, schneller die Tür zu dieser Beziehung zumachen. Und wenn man im Guten auseinandergeht und eigentlich es nicht so richtig einen krassen Grund gibt oder nicht so einen schlimmen Grund, kann man da, finde ich, auch noch mal eher dran festhalten an der anderen Person, finde ich.
Ja, und andererseits hat man aber dann auch die Chance, gemeinsam das zu transformieren, ja, transformieren.
Ja.
Also von Beziehung auf was anderes, vielleicht auf eine Freundschaft oder auf eine Bekanntschaft.
Kennst du Leute, die nach der Trennung befreundet sind?
Ja, tatsächlich.
Okay,
Ja.
auch richtig gut.
Ja, tatsächlich. Ich war
Oh.
ja in Spanien letztes Jahr
Ja.
und da habe ich welche kennengelernt, die eben viele Jahre tatsächlich zusammen waren. Und die haben viele Jahre auch eine offene Beziehung geführt. Und die hatten auch das Business zusammen, also die Unterkunft, in der ich da war. Und er hat sich dann verliebt in eine ehemalige Schulfreundin von ihr. Die hat die damals besucht und die war auch in einer offenen Beziehung. Und dann
Gab es dann
this and
Durcheinander?
that, kleines Tête-à-Tête gehabt und die sind dann auch tatsächlich zusammengekommen. Und die waren sogar verheiratet, genau. Die waren verheiratet, die haben sich dann geschieden und auch das Business weiter zusammengeführt, aber er war eben mit der anderen Frau zusammen.
Wow.
Ja, richtig krass. Und das war ganz spannend für mich mal zu erleben, weil ich die ja auch dann in der Dreierkonstellation viel gesehen habe oder ne, sie mit ihrem Ex-Mann dann alleine oder sie mit der neuen Partnerin.
Oh, stimmt, da konntest du so richtig, das war wie Live-TV, Reality-TV.
Ja, und ich fand das erstaunlich, wie die das hingekriegt haben. Und ich weiß auch von ihr, dass das ein krasser Prozess war. Also, dass es sie auch wirklich in krasse Persönlichkeitsprozesse gebracht hat. Und gleichzeitig hat sie halt auch immer gesagt, sie mag ihn so gerne. Sie kennen sich so gut. Sie funktionieren so gut zusammen. Es macht so Spaß, mit ihm das Business zu führen. Aber deren Liebesbeziehung war einfach zu Ende. Aber es fand ich schon krass. Also
Das ist schon
das,
Größe.
ja, wirklich. Also es
Dem
fand
so
ich richtig
drüber zu stehen.
groß, dass die das so hinbekommen haben, weil das ja für alle drei eine krasse Situation eigentlich ist, ne?
Total, für alle.
Also wirklich für alle,
So
ja.
kann dann die Freundschaft zwischen ihr und der alten Schulfreundin noch bestehen und so weiter.
Voll, die waren richtig close. Aber ich glaube, es hat auch einfach sehr, sehr viel ehrliche Kommunikation stattgefunden. Also wirklich ehrliche Kommunikation.
Und wahrscheinlich auch einfach sehr viel Ego an die Seite räumen dann
Ja,
in der
voll.
Konstellation. Aber ihr hört es schon, wir sind heute beim Thema.
Trennungen, also warum Trennungen so schwierig sind oft, was eigentlich bei Trennungen passiert, was für Phasen man durchläuft und wieso es manchmal so unfassbar schwer ist, sich zu trennen.
Und auch, glaube ich, noch ein paar Tipps, was wir tun würden, wenn wir jetzt durch eine Trennung gehen würden. Haben wir das heute?
Haben wir bestimmt.
Haben wir auch.
Wir schauen im Flow.
Deswegen sagen
wir herzlich willkommen zu Deutschlands Podcast Nummer 1.
Ja, das finde ich gut. Das finde ich lustig. Aber eigentlich sind wir damit auch direkt beim Thema. Das hier ist dein Podcast für Spaß und Größenwahnsinn.
Und nebenbei machen wir auch noch Deep Dives in psychologische Themen und Spiritualität.
Denn am Ende des Tages
gibt es keinen Ersatz für Glitzer.
Haben wir einen Jingle?
Herzlich willkommen zur
Folge.
33.
Kein Ersatz für Glitzer.
Wir, vor allem 33, ist ja, wann feiern wir denn wirklich eine Party? Bei 50?
Ne, wenn dann bei 55.
Ja, bei
Bei
111.
111. Bei 111. 1, 1,
Bei
1. Wir
100,
sind auf dem richtigen
bei
Weg.
111 feiern wir auf jeden Fall eine Party.
Richtig gut.
Aber deine Freunde, Bekannte, würdest du sagen?
Bekannte,
ja. Das ist tatsächlich spannend. Ich bin am Überlegen, ich kannte, im Studium habe ich einen kennengelernt, der seine Eltern und die Eltern von seinem besten Kumpel haben sich getrennt und ich weiß nicht jetzt, wo Mutter und Vater oder wie auch immer, aber ich glaube, die haben sogar Partnertausch gemacht und die haben das wohl auch hinbekommen, dass die dann wie so als Patchwork-Familie Krass. Weitergemacht haben.
Ey, tatsächlich hat mein allererster Freund damals, so mit, wie alt war ich da, 14 oder so, bei denen war das auch so. Die haben, also seine Mutter war mit jemandem zusammen und die Frau von dem Mann, mit dem seine Mutter zusammen war, war mit seinem Vater zusammen. What? Und es hat irgendwie funktioniert. Da frage ich mich aber dann auch immer, wie kommt sowas zustande? Sitzt man dann irgendwie so zu viert beim Dinner und macht Couple Date und dann merkt man so, eigentlich bin ich in die andere Person verliebt oder wie?
Ich könnte mir schon vorstellen, ich glaube auch bei deinen, von der Konstellation, von der du erzählt hast, man sieht ja dann oder man hört dann das Ende. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, sowas geht nicht entspannt über die Bühne oder es gibt auf jeden Fall auch mal Phasen, die schwer und nicht so gut sind.
Naja, aber da kann ich es mir wenigstens vorstellen, weil die eine offene Beziehung gelebt haben, die wahrscheinlich einfach körperlich intim geworden sind und gemerkt haben, okay, hier ist mehr.
Ja, so. Aber jetzt bei anderen, ja.
Wenn man jetzt in so ganz monogamen Verhältnissen lebt, dass dann dieser Couple, wie nennt man das, Couple-Switch,
ja.
Partner-Switch, das finde ich crazy. Da muss sich ja dann auch jemand trauen, das einfach anzusprechen. Finde ich eigentlich ziemlich groß, wenn ich mal so drüber nachdenke.
Man weiß ja auch nicht, ob die dann zwischendrin schon getrennt waren. Das weiß ich alles nicht. Ob dann schon eine Trennung vorher stattgefunden hat und sie danach zusammengekommen sind.
Oder
ob
es ein direkter Staffelaustausch
war. Ja. Und ich glaube natürlich auch viele monogame, in Anführungszeichen nach außen monogame Ehen sind ja nicht monogam. Da geht es ja eigentlich schon los.
Ah ja, stimmt. Ja, okay. Fair enough. Nach außen monogam.
Ja.
Gut zusammengefasst. Ja, richtig. Ja. Richtig viele. Was würdest du denn sagen? Also wie sind deine Trennungen immer so verlaufen?
Ja, super entspannt.
Der avoidant.
Super entspannt. Meistens bin ich einfach weggezogen. Und dann...
Und dann danach die Trennung?
Ich bin wirklich immer weggezogen.
Aber du hast dich erst getrennt und bist dann weggezogen oder du bist weggezogen und hast so in dem Prozess gesagt, ah ja, das passt ja jetzt sehr gut mit der Trennung, dann brauchen wir auch nicht mehr viel zu reden.
Naja, häufig, also ich glaube, bei meinem ersten Freund, ich war mit meinem allerersten Freund lange zusammen, aber ich würde das rückblickend nicht Beziehung nennen irgendwie, weil wir waren also so ganz weit weg gefühlt, obwohl wir lange zusammen waren. Und danach bin ich ja wirklich, als ich von Göttingen weg bin, ja sehr häufig einfach umgezogen. Ich war ja immer nur ein halbes Jahr irgendwo. Und dann ging das halt ein halbes Jahr und dann bin ich weggezogen, häufig auch in ein anderes Land. Und dann war klar, dass es zu Ende geht. Also eigentlich, als es schon losging, das Daten, war dann klar, es war keine richtige, in Anführungszeichen, Beziehung, sondern es war klar, das geht jetzt, solange ich hier bin. Und dann gehe ich wieder zurück nach Deutschland oder ich gehe dann nach Australien oder nach Südafrika. Oder
ach, dann gab es gar kein Trennungsgespräch eigentlich.
Es war dann ein Abschied.
Gute Zeit dir, Sarah, ja.
Ja, vielleicht wurde ein bisschen geweint. Es war dann eher so ein bisschen, es war dann eher noch fast romantisch, weil es ja dann so ein Herzschmerz so ein bisschen. Es geht jetzt zu Ende. Ich muss jetzt in ein anderes Land oder in eine andere Stadt.
Ja. Und dann saß er aber im Flieger und dachtest, ach ja, jetzt kommt was Neues.
Ja, jetzt das Leben geht weiter.
Krass, ey. Ja, stimmt, du hast es ja auch schon mal gesagt, du hattest noch nie diesen richtig krassen Liebeskummer, ne?
Genau, ja. Ich glaube natürlich, weil ich auch sehr abgeschnitten war von meinen Emotionen. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, über Trennungen. Was ich schon hatte, jetzt vor 2 Jahren ist ja so eine Art Familientrennung, also Trennung von Familienmitgliedern. Und das geht ja schon auch so ein bisschen in die Richtung. Und ich habe mich tatsächlich schon noch gefragt, was ich jetzt tun würde, wenn ich mich trennen würde. Deswegen, also ich habe vielleicht noch fürs Ende so ein paar Tipps, was man, ja.
Also was du tun würdest, teilst du am Ende.
Ja,
okay.
Oder die Tipps kommen zum Ende. Wie ist es denn bei dir abgelaufen? Ich glaube, wir wissen schon häufig im Teller an die Wand, in kaputtem Geschirr, Chaos.
Ja, bei mir, also ich hatte ja wirklich ganz schlimm schon Liebeskummer in meinem Leben. Ich hatte es ja wirklich richtig von den Füßen gerissen. Sagt man das so? Ja. Ich bin ja nicht so gut mit Sprichwörtern, wissen wir ja schon.
Aus
den Latschen gekippt? Nee.
Den Boden unter den Füßen weggerissen?
Danke.
Vielleicht sowas. Aber jeder weiß, was du meinst, glaube ich.
Hatte da ja schon echt richtige Struggles und ich war eben ja auch lange in dieser Beziehung, wo ich mir wirklich Ewigkeiten gewünscht habe, dass ich den Step da raus schaffe. Also ich habe sowohl dieses, mich nicht zu trauen, die Trennung herbeizuführen, als auch den krassen Liebeskummer dann, was ja auch die ein und dieselbe Beziehung tatsächlich war. Wobei ich glaube, so das erste Mal so richtig Liebeskummer hatte ich tatsächlich mit 16, das war auch richtig schlimm. Da hat er mit meiner besten Freundin oder ja einer sehr guten Freundin geknutscht, nachts im Club.
Das ist ja auch, glaube ich, tatsächlich, warum das im Jugendalter so krass ist, ist ja, glaube ich, weil das hormonell so eine Umstellung ist, dass wir wirklich mehr fühlen in dem Alter als später.
Ach, krass.
Und deswegen ist ja sozusagen die erste große Liebe oder jetzt, was du auch gesagt hast, so der krassen Herzschmerz hatte ich da, weil man wirklich mehr fühlt durch die Hormone im Teenageralter.
Ja. Ja, damals dachte ich auch irgendwie, das Leben geht nicht mehr weiter.
Ja.
Also ich habe mich dann ziemlich schnell wieder davon erholt.
Aber das ist ja auch so Classic Birte. Leben ist zu Ende, aber dann doch wieder nicht.
Doch wieder nicht.
Oder? Das kennen wir aber auch jetzt noch ein bisschen, muss ich sagen.
Ich fühle tatsächlich, ich muss sagen, ich fühle wirklich einfach vieles sehr intensiv, sowohl das Schöne als auch das Schlechte.
Ja, aber das würde ich von mir auch sagen, aber ich glaube, so mittlerweile und trotzdem, ich frage mich gerade, was der Unterschied ist. Ich glaube, bei dir ist es eher, dass es dann auch im Außen, dass du es dann, glaube ich, eher im Außen lebst und ich mache es dann eher im Stillen.
Ja, ich lebe meine Emotionen sehr
dann, ja.
Stark, auf jeden Fall. Aber damals, genau, war ich ja in dieser Beziehung und es gab, also wirklich fast 2 Jahre wollte ich diese Beziehung beenden und habe es nicht hinbekommen. Also ich wollte sie länger beenden, als dass ich sie nicht beenden wollte, wenn man mal ehrlich ist.
Ja.
Und habe es damals nicht geschafft, weil ich mega Angst hatte vor dieser Trennung, vor dem Trennungsschmerz, weil ich glaube, so in dieser Anfangszeit wir uns schon so viele gemeinsame Träume aufgebaut haben. Und das ist ja schon so dieser erste Punkt, der, finde ich, so wichtig ist, wenn man sich mal Trennungen genauer anschaut, dass du nicht nur die Person loslässt, sondern im Grunde diese gesamte Zukunft, die du dir mit dieser Person ausgemalt hast. Und im Grunde einen kompletten Lebensentwurf loslässt.
Ja, und irgendwo auch ein komplettes Leben. Also das Leben, wie es aktuell damals war, ja.
Voll.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch mit das Schwierigste an Trennung. Genau, es ist nicht nur die Person, sondern ein Leben. Dann ja häufig auch Freunde. Es ist ja selten so, dass wirklich alle gemeinsam Freunde bleiben. Oder man mag ja vielleicht auch die Freunde, Freundin vom Partner, von der Partnerin. Die sind ja auch plötzlich weg. Manchmal mag man die Familie. Also es ist eigentlich so viel weg, ja. Häufig sind ja auch noch irgendwie... oder wenn die Person in einer anderen Stadt wohnt, dann ist irgendwie auf einmal so das Leben in der anderen Stadt weg.
Ja, voll.
Ja.
Also fällt viel weg. Ja, ich mochte damals eben seine Familie auch gern.
Mhm.
Und die haben sich ja auch immer irgendwie schon Enkel gewünscht und pipapo. Da dachte ich so, das kann ich denen jetzt nicht antun.
Ja.
So, das war ein Teil vom Prozess. Aber ich glaube, der größte Teil war tatsächlich, dass ich Angst hatte vor diesem unfassbaren Schmerz und dass ich dachte, ich kann ihm das nicht antun. Ich war ja in so einer Abhängigkeit auch. Und dann, als die Trennung wirklich da war, und ich meine, die kam ja erst, als wirklich alles schon so maximal beschissen war, bin ich auch wirklich alle Phasen, es gibt ja so 7 Phasen der Trennung.
Ist das der Trennung oder der Trauer?
Der Trauer, der Trennung.
Ja.
Also läuft ähnlich ab tatsächlich. Also wenn jemand zum Beispiel stirbt, durchläuft man ähnliche Phasen, wie wenn man wirklich sich von einem Partner trennt oder einer Partnerin.
Ja.
Weil der Schmerz oft auch ähnlich ist, also es ist vielleicht nicht ganz so intensiv, aber im Grunde ist ja diese Person dann nicht mehr Teil deines Lebens.
Und ja auch relativ radikal, also bei dir in der Beziehung hast du ja auch, ihr habt ja auch zusammen gewohnt.
Ja, ich denke also wirklich diese, wenn ich so an die Zeit denke, ne, mittlerweile geht's, aber es hat mich lange noch, dass ich lange noch dieses beklommene Gefühl hatte, wenn ich so an diese Beziehung, auch an die Wohnung, so an all das Umfeld denke. Und ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, in einer meiner Breathwork-Journeys, wo ich selber quasi geatmet habe, war ich auf einmal in diesem Moment, wie ich da so im Bett lag und es mir so schlecht ging, ich so Schmerzen hatte und hatte wieder so dieses Gefühl von, ich will nicht in dieser Beziehung sein und wie schrecklich das alles war. und habe dann einfach so richtig laut geschrien. Und dann ist es so voll umgeswitcht und es ist wie von mir abgefallen. Und ich dachte, ja geil, guck mal, wo ich jetzt bin. Tanze hier irgendwie komplett high von meinem eigenen Atem irgendwo durch Mexiko. Und habe da so gemerkt, dieses beklommene Gefühl ist seitdem einfach.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, dieser Moment von Weisheit. Wenn die Vergangenheit nicht mehr so diese emotionale, emotional charge, das ist das englische Wort, was ich im Kopf habe, gar nicht mehr so dieses emotionale Gefühl da ist, sondern wenn du mit so einer, weil dann hast du damals an die Wohnung oder an die Beziehung oder an das Leben gedacht und die Beklommenheit war da. Und wenn das weg ist, dann kannst du ja, in Anführungszeichen, objektiv da drauf schauen.
Voll, ja. Wenn man einfach die Geschichte loslässt.
Ja, und das ist ja dann eigentlich, also das ist ja eigentlich Weisheit. Mach ich es eher. Auf jeden Fall.
Yes!
Ich bin angekommen, ich bin fertig.
Ich bin fertig.
Ich habe keine Themen mehr.
Ja, im Grunde ist so dieses, die Person ist nicht mehr Teil deines Lebens, ein unglaublich krasser Moment. Und man durchläuft dann eben verschiedene Phasen. Wir können die ja gleich auch mal durchgehen.
Ja, gerne.
Und tatsächlich ist es so, dass je mehr wir die Gefühle zulassen, desto schneller gehen wir durch die Phasen durch.
Auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass ein, ja, was ist oder ist auch ein Tipp, durchfühlen. Das, ja. Ich glaube, die Herausforderung heutzutage ist ja, dass du ja auch durch diese Dating-Apps dich so schnell wieder ablenken kannst. Du kannst ja, wenn du möchtest, wirklich heute Abend ein Date haben, wenn du es wirklich drauf anlegst.
Ja.
Dich bei 10 Dating-Apps anmelden, keine Ahnung, ein paar Leuten schreiben, irgendwen würdest du finden.
Ja.
Und es macht es einfach so unglaublich einfach, sich abzulenken.
Ja, das ist unser erster Tipp. Also wenn ihr gerade durch eine Trennung durchgeht, meldet euch bei allen Dating-Apps an.
Ja.
Nein.
Ablenkung, nicht fühlen.
Einfach ablenken.
Einfach ablenken, direkt ins Neue reinspringen. Ja, nicht
verarbeiten.
Fühlen, nicht verarbeiten.
Einfach machen.
Einfach direkt ins Nächste springen. Das macht richtig viel Sinn.
Genau. Wusstest du, dass man das in der Psychologie die Paradoxie der Veränderung nennt? Dass im Grunde du die Veränderung dann am schnellsten herbeirufst, also jetzt zum Beispiel Veränderung im Sinne von durch den Trauerprozess losgehen und es verarbeiten, indem du einfach den Prozess annimmst, nennt man Paradoxie der Veränderung.
Also nicht,
weil es so unangenehm ist und genau das soll man annehmen.
Ja, und eigentlich weniger tun, sondern eher geschehen lassen.
Ja, genau. Ja. Und tatsächlich ist es auch so, das hat mich auch überrascht, aber Männer haben ein höheres Risiko, an physischen Krankheiten zu erleiden nach einer Trennung, weil sie gesellschaftlich oft noch so geprägt sind, dass sie Emotionen nicht fühlen dürfen, so dieses Jungs weinen nicht Ding und gleichzeitig das Risiko erhöht ist für mehr Alkoholkonsum. Und dadurch steigt bei Männern oft das Risiko einer psychischen Erkrankung wie Depression oder Panikattacken nach einer Trennung, weil die länger wegschieben, weniger fühlen.
Ja.
Ja, wir können ja mal die Phasen durchgehen. Ich glaube, die sind für viele auf jeden Fall interessant und die kennen, glaube ich, auch ganz viele. So die erste Phase ist immer die Schockphase, in der sich so alles leer und taub anfühlt. Also es ist ja nicht nur so diese Leere, sondern das Herz fühlt sich ja oft auch leer an. Hattest du das schon mal so ganz krass nach Beziehung?
Ich kann mich zumindest noch an das Gefühl erinnern, auch genau diese Leere und irgendwie diese Dumpfheit so ein bisschen. Aber ich glaube tatsächlich, es sind nicht die Phasen der Trauer, sondern wirklich der Trennung. Ne?
Der Trennung.
Ich glaube, der Trauer, das geht ja los mit nicht wahrhaben wollen.
Nee, das kommt tatsächlich noch.
Das kommt noch.
Ja, ja, okay. Das ist beim, wenn jemand stirbt, tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Da ist ja auch oft erstmal dieser Schock. Und der Schock ist tatsächlich auch dafür da, dass wir vor einem emotionalen Zusammenbruch geschützt werden. Also wenn wir in einem Schockzustand sind, dann funktionieren wir erstmal.
Ja.
Fand ich auch total spannend und habe dann auch nochmal so bei mir reflektiert und kenne das tatsächlich. Also im Schockzustand ist man zwar in diesem völlig benebelten Zustand, also dumpfe Wahrnehmung, alles ist benebelt, alles ist irgendwie dunkel, aber man macht ja noch.
Genau, das ist ja, eigentlich ist das eine Art von Dissoziation auch.
Ja.
Du gehst ja raus, um eben nicht zu fühlen, weil es sonst ein Schutzmechanismus, wenn ich jetzt alles fühlen würde, was da hochkommt, weil es kommen ja noch die Phasen, die sind ja teilweise auch sehr intensiv, wenn das ja alles auf einmal hochkommen würde, ich glaube, wahrscheinlich könnte das der Organismus auch gar nicht halten tatsächlich.
Genau.
Diese Flut.
Tatsächlich ist dieser Schock ein Schutzmechanismus, dass wir nicht komplett einmal zusammenbrechen. Und wenn ich so an meine Trennung damals denke und an diesen Schockzustand, das war bei mir der Zustand, wo ich dann auch mich für einen Klinikaufenthalt beworben habe, ja, doch so angemeldet habe. Das war ja so ein, also es war ja kein Akutaufenthalt, sondern so ein längerer psychosomatischer Aufenthalt. Und die haben ja auch oft Vorlaufzeit und man muss dann zum Psychologen hier und ein Gutachten da. Und das habe ich in der Zeit alles noch hingekriegt. Und ich habe mich oft gefragt, wie habe ich das eigentlich geschafft? Ja, ich war wirklich in diesem komplett benebelten Zustand und habe gleichzeitig noch funktioniert und das irgendwie hingekriegt, was geschafft werden musste. Alles andere habe ich nicht mehr hingekriegt. Also gar nicht. So jetzt gut für mich zu sorgen oder irgendwas ist völlig hinten rübergefallen.
Okay. Aber wobei bei dir kam ja schon auch noch, was war das auch die Zeit, wo es dir auch grundsätzlich auch nicht so gut ging, ne?
Ja, ich war ja also zeitlich immer noch nicht fit.
Genau. Nicht die Trennung war ja nicht der einzige Auslöser, auch in die Klinik zu gehen, ne?
Nee, auch tatsächlich die Depressionen, die so ausgelöst wurden durch die Beziehung, aber und eben auch durch meinen gesundheitlichen Zustand.
Ja, also vielleicht zum Hintergrund noch für alle, dass die Trennung nicht der... Voll. Es war wahrscheinlich dann nochmal so ein, ja, wahrscheinlich der Arschtritt irgendwo, den du gebraucht hast, um dann die restlichen Themen irgendwo anzugehen auch.
Ja, ich habe ja bis kurz vorher behauptet, ich habe kein Problem.
Ja, kenne ich. Also. Kennen wir ja alle.
Das ist, ja... Das ist krass. Ich merke das mittlerweile auch so dann teilweise im Freundeskreis oder so, wenn Leute so richtig am Struggeln sind, aber immer noch durchs Leben gehen und sagen, ja, aber das ist ja alles in Ordnung. Und damit dann umzugehen, weil man ja von außen, und bei mir war es ja damals auch so, meine engen Freunde haben ja gesehen, dass nicht alles in Ordnung ist. Aber ich habe ja auch gemauert, sobald jemand mal irgendwie so Ansätze gemacht hat, weil er so, nee, es ist alles richtig gut.
Alles. Ich glaube, manchmal braucht man das ja auch, aber irgendwann, ja, ich glaube, genau diese eine gewisse Zeit braucht man das ja so ein bisschen wie nach der Trennung, vielleicht auch so dieser Schock, so hey, es ist doch eigentlich alles okay, ich fühle zwar nichts, aber ja, manchmal braucht man das, aber es kommt irgendwann der Moment, wo man dem einfach nicht mehr entkommt.
Ja, genau.
Wie auch immer das dann für die Person aussieht.
Voll, wird halt einfach immer intensiver.
Ja.
Oder immer beschissener.
Genau, oder führt dann irgendwann... auch zu irgendeiner Krankheit oder zu irgendeinem gesundheitlichen Problem tatsächlich.
Kennst du ja auch. Genau, also das ist so die erste Phase und die dauert oft eigentlich nur wenige Tage, manchmal tatsächlich auch nur ein paar Stunden. Hm. Manchmal ist man auch relativ, also es kommt auch immer auf die Intensität der Beziehung an, auf wie stabil ist man selbst im Inneren. Und teilweise ist das, hatte auch meine Freundin, bei der war das immer relativ schnell durch. Die hat aber auch in der Beziehung immer schon viel verarbeitet, bevor die sich überhaupt getrennt hat. Gibt's ja auch so Leute?
Genau, ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, weil ich kenne auch schon Menschen, die sich getrennt haben, die gefühlt aus allen Wolken gefallen sind. Oder es gibt ja auch die Trennung, die schon eigentlich über ein paar Monate oder vielleicht sogar über ein Jahr oder sogar länger sich eigentlich schon ankündigen. Voll. Wenn man sich erst trennt, ja, wahrscheinlich ist dann der Schockzustand bei denen, die...
Ist dann ein kurzer Schock da und dann geht's weiter.
Ja.
So. Ja. Dann weint man mal irgendwie 3 Stunden und dann sind die anderen Phasen oft schon durch.
Ja.
Ja, die zweite Phase ist so die Leugnen-Phase. So, das kann nicht wahr sein, wo man die Trennung nicht wahrhaben will, wo man in so einer Fassungslosigkeit gleichzeitig ist. So, das kann nicht sein, dass wir jetzt nicht mehr zusammen sind. Man möchte dann auch nicht das Wort Ex in den Mund nehmen, weil das ist ja so, man will es nicht wahrhaben. Man findet es, das habe ich damals auch gemacht. Das habe ich immer so umschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Aber ja,
oder vielleicht redet man noch gar nicht darüber. Erzählt es noch niemandem, ist wahrscheinlich auch noch so.
Oder wir waren zusammen. Aber so dieses Ex-Wort ist dann oft schwierig. Und gleichzeitig ist man in so einer hoffnungsvollen Stimmung und guckt ständig aufs Handy. Vielleicht meldet er oder sie sich. Vielleicht können wir doch noch mal reden. Vielleicht, gehe ich noch mal irgendwie an Orte, wo wir viel zusammen waren oder wo ich weiß, dass die andere Person viel ist und dann trifft man sich zufällig und vielleicht ändert das ja dann noch mal was. Also es ist so dieses Leugnen der Situation.
Ist auch schwierig, glaube ich, mittlerweile mit Social Media, dass du ja den Menschen dann ja auch folgen kannst, siehst, was sie machen, siehst, mit wem sie unterwegs sind, je nachdem, wie aktiv die Menschen sind. Ich glaube, das hat es tatsächlich auch eher erschwert, weil du dann ja theoretisch, wenn du willst, oh, ich sehe, er ist gerade da und da, ich gehe mal zufällig vorbei.
Ja.
Das ist ja eigentlich alles möglich, ne?
Das ist tatsächlich auch eine ganz, ganz große Empfehlung von mir, so nach einer Trennung. Entfolgt euch einfach mal für eine Zeit. So, das ist kein guter Match, frisch getrennt zu sein und zu sehen, was die Ex gerade macht. Das tut einfach nicht gut. Das ist wie eine Wunde haben und immer wieder reinpieksen.
Vor allem wird ja nach außen nicht, werden ja meistens die schönen Sachen dargestellt. So, es sieht dann ja so aus, Ex ist im Urlaub, hat so eine tolle Zeit, ihr geht so super, aber was in Wirklichkeit abgeht, weiß man dann ja nicht.
Voll, voll. Also das
super
ist
herausfordernd.
Ja, würde ich jedem empfehlen, einfach erstmal entfolgen. Es ist vollkommen in Ordnung, eine Zeit einfach zu sagen, stopp an dieser Stelle.
So dieses aus den Augen, aus dem Sinn stimmt natürlich nicht ganz, aber hat irgendwo schon auch, da ist was Wahres dran einfach.
Ja, voll. Ich habe tatsächlich das letzte Mal auch einfach dann die Nummer gelöscht von meinem Ex und habe die Nummer nochmal aufgeschrieben und einer Freundin gegeben, meinte so, ja, falls ich dann doch irgendwann mal auf so ein freundschaftliches Level kontaktieren will oder so hier, aber ich habe es einfach gelöscht, weil ich dachte so, dann ist die Versuchung auch gar nicht da, der Cut ist klar.
Ich muss gerade nur lachen, weil ich kenne, ich hatte tatsächlich Freundinnen, die die Nummer auswendig konnten. Wenn man dann betrunken anruft,
das ist auch so der Klassiker. Oh, das hat man früher viel gemacht.
Oh ja, natürlich.
Ich konnte damals konnte ich aber auch die Nummer auswendig. Das war richtig, das ist ein richtiger Pain, wenn man die Nummer, das ist mein nächster Tipp, lernt von eurem jetzigen Partnerin die Nummer nicht auswendig. Weil ich finde, Nummern, die man auswendig kann, die verliert man nicht mehr.
Ja.
Aber hast du das auch mal so gemacht, so Drunk-Anrufe bei Ex-Partnern?
Gute Frage, ich muss jetzt überlegen. Mein erster Impuls ist nein. Weil mir war ja alles egal, aber bestimmt irgendwann mal irgendwelche Nachrichten. Ich glaube eher nicht bei Ex-Partnern, eher während des Datens dann. Wenn es vielleicht noch viel, also.
Booty Call.
Vielleicht gar nicht Booty Call, aber was wir tatsächlich auch gemacht haben früher unter Freundinnen, dass wir uns Love Messages unter Freundinnen besoffen geschickt haben und dann, wenn ein Lied kam, so ins Handy geschrien haben.
Ja, okay,
so Sprachnachrichten.
Ja, die Drunk Messages.
Die Drunk Messages. Aber ich bin gerade am Überlegen. Bestimmt habe ich es mal gemacht, aber es ist jetzt tatsächlich schon so lange her, dass ich mich nicht dran erinnern kann.
Aber das geht auch selten gut, tatsächlich. Also es sind selten gute Nachrichten, die man dann betrunken an Ex-Partner, Partnerin schickt.
Ja, ich glaube, wenn wir da ein bisschen länger nachdenken, da würden uns bestimmt noch die eine oder andere lustige Sache einfallen, aber das bereut man auf jeden Fall immer.
Richtig.
Ja.
Also ich habe irgendwann mal so richtig out of the blue von diesem besagten ersten Freund, der mit einer Freundin von mir geknutscht hat, das war mit 16. Und ich habe irgendwann mit Mitte 20 eine E-Mail von dem bekommen. Und ich war so, was willst du denn? Ja, wie geht's dir? Dies, das, jenes. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt und sie meinte, Birte, um wie viel Uhr hat er die denn geschickt? Und dann ich so, 3.50 Uhr oder so.
Aber wer schreibt denn da noch E-Mails auch?
Ja, er hat ja meine Handynummer nicht.
Ja, aber trotzdem geil, dass ich weiß
nicht. Waren auch einige Rechtschreibfehler drin. Früher hatte man bei OSC oder Facebook oder so.
Ja, ich frage mich gerade, weil jetzt hast du ja dein E-Mail-Programm auf dem Handy. So früher hatte man das ja, glaube ich, noch nicht mal auf dem Handy. Dann ist er noch an den Laptop betrunken gegangen und hat dir dann, also so die Schritte sind ja noch mal viel mehr gewesen, glaube ich. So jetzt kann ich ja jedem die E-Mail einfach schreiben.
Kam so richtig out of the blue.
Ja, stimmt, das mit den Rechtschreibfehlern. Oh, ich glaube, ich habe schon tatsächlich sehr lustige Nachrichten früher geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob an Ex-Freunde. Bestimmt mal.
Bestimmt. Ja,
hat jeder mal getan.
Ich auf jeden Fall auch. Also Drunk Messages an Ex. Nicht schön.
Eigentlich auch ein Tipp. Viele tun das ja nach einer Trennung. Erstmal Alkohol trinken würde ich auch eher nicht machen.
Nee, ist tatsächlich gar nicht geil.
Nee.
Also ist wirklich Ablenkung, verlängert den Prozess. Und auch wenn man irgendwie denkt, ja, das tut mir jetzt gut, rauszugehen, dies, das, Ananas. Nee, ey.
Also genau, du kannst rausgehen, du kannst ja Dinge tun, die dir gut tun.
Ja,
dazu gehört nicht Alkohol.
Ja, ich habe auch tatsächlich nach meiner letzten Trennung, die ist ja jetzt 1,5 Jahre her, mir wirklich die Zeit zum Fühlen genommen. Also ich bin nicht rausgegangen. Ich habe einfach so 3 Tage, 4 Tage waren richtig intensiv, habe ich voll viel geweint. Ich finde nie wieder so jemanden. Es geht nie vorbei. Ja. Also jetzt aber mal so ganz Spaß beiseite. Es hat sich wirklich schrecklich angefühlt. Aber nach 4 Tagen war ich dann auch irgendwie durch und habe gemerkt, okay, ich konnte es einfach endlich gehen lassen. Und es hat sich dann gut angefühlt. Es hat sich befreit angefühlt, weil ich mich diesmal nicht abgelenkt habe.
Das ist auf jeden Fall super wichtig.
Voll, voll. Ja, die dritte Phase ist dann die Phase der Wut. Warum hat er sie mir das angetan? Und man sucht so nach einem Schuldigen, ist oft vielleicht schon eifersüchtig. Ja, dann auch wieder so Social Media. Ja. Wer ist die denn, die da bei ihm mit auf dem Foto ist? Oder wer ist er? Und die Wut ist tatsächlich, das fand ich auch ganz interessant, eine Strategie, um mehr Kraft wieder zu haben. Weil Wut ja eine sehr kraftvolle Emotion ist. Und oft ist das auch so eine Phase, wo nochmal ein klärendes Gespräch zustande kommt, weil die Energie wieder da ist. Weil man sagt, ich möchte jetzt doch nochmal reden. Fand ich ganz spannend.
Ist ja auch eine Energie, womit man Dinge auch verändern kann und für sich einsteht. Deswegen wahrscheinlich das klärende Gespräch
voll
dann Sinn macht.
Ja, voll. Also hatte ich damals auch, wir haben ja dann auch irgendwann nochmal gesprochen. Ja, ich gab es nicht mehr viel zu sagen, aber das ist halt auch das Ding. Einfach mal abwägen, das habe ich jetzt irgendwie auch gelernt, gibt es wirklich noch was zu sagen? Weil manchmal führt man noch ein Gespräch, aber eigentlich, manchmal ist einfach alles gesagt.
Ich glaube meistens nicht. Ich habe das Gefühl, die Freundinnen, die ich kenne jetzt, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, oh, ich muss da mit ihm reden. Und ich habe dann gefragt, warum eigentlich? Und natürlich kamen irgendwelche Antworten, aber eine richtige Antwort kam nicht. Also so ein richtiger Grund, warum man jetzt nochmal reden müsste, kam, fand ich nicht. Also ich glaube, meist gibt es dann doch noch einen Anteil, der sich doch irgendwas wünscht oder irgendwas erwartet, was er meistens dann nicht bekommt.
Ja, genau. Aber im Grunde ist eigentlich schon alles
genau,
gesagt.
Genau, eigentlich braucht man, meistens ist es nicht nötig.
Genau, ja, das sehe ich genauso. Das ist dann einfach nochmal dieser Wunsch nach Verbindung. Und wenn es der ist, ist ja auch okay. Kann man ja auch machen. Wenn man sagt, okay, hier ist jetzt nochmal der Wunsch nach Verbindung, lass uns bitte nochmal zusammensetzen.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, dass viele sich gar nicht so bewusst sind, warum sie nochmal ins Gespräch gehen wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich finde, es ist total legitim zu sagen, einfach weil es mich verletzt hat und weil ich jetzt nochmal irgendwie kurz in diese Verbindung gehen möchte, was vollkommen okay ist. Was ja auch ein Ablöseprozess sein kann. Man kann sich ja auch in Verbindung nochmal wieder mehr ablösen.
Ja.
Oder ein Gespräch führen, wo es nochmal auch um Vergebung geht. Also oft ist das ja auch so, wenn eine Beziehung auseinandergeht, dass man das Gefühl hat zu scheitern. Weil man ist ja am Anfang zusammengekommen und hat sich ja gegenseitig oft Versprechen gemacht oder sich selber auch Versprechen gemacht. So, ich möchte diese Beziehung mit dem Menschen führen. Und teilweise fühlt sich das dann ja an wie ein Scheitern. Wir sind als Beziehung gescheitert, aber ich bin vielleicht gescheitert, weil immer wieder das eine Thema auf dem Tisch war oder weil von seiner Seite oder ihrer Seite immer wieder dieses Thema kam. Da finde ich, kann das schon manchmal sehr heilsam sein, wenn man merkt, okay, man kann sich vergeben.
Ja, und ich glaube, eine wichtige Sache, die du angesprochen hast, dieses Thema, das Gefühl haben zu scheitern, wenn eine Beziehung zu Ende ist, das ist tatsächlich, glaube ich, eine der größten gesellschaftlichen Programmierungen, die wir mit uns mittragen. Da haben alle Hollywood-Filme, da hat die Kirche, die ja sagt, es gibt, also ich glaube, in der katholischen Kirche kannst du dich eigentlich gar nicht scheiden lassen, kirchlich. Also, dass eine Beziehung eigentlich nur erfolgreich ist, wenn man für immer zusammen bleibt.
Ja,
das ist glaube ich echt eine der größten für sehr viele Menschen ja aus der hinderliche Programmierung und ein Glaubenssatz, der so tief in uns drin ist, der uns glaube ich oder der viele einfach in Situationen festhält, die eigentlich gar nicht mehr gut sind. Und ich glaube, dass es ja einmal diese gesellschaftliche Programmierung und dann auch, das ist so ein Ego-Thema dann auch. Also ich glaube, unser Ego hängt noch sehr an so festen Beziehungen. Wir müssen für immer zusammenbleiben. Ich kann mir vorstellen, dass sich das irgendwann noch wieder ändert. Ja, und du hast noch eine Sache gesagt, die ich wichtig fand. Ah, zum Thema klärendes Gespräch, was ich hatte, auch manchmal, wenn ich mich mit den Leuten nochmal getroffen habe oder sie nochmal gesehen habe, wo ich dann dachte, es ist wirklich vorbei. Also so dieses Gefühl, es ist alles richtig gelaufen. Eigentlich gibt's hier gar nichts mehr hinterher zu trauern. Das kann ja auch passieren in so einem Gespräch. Dass man merkt, so ist eigentlich alles vollkommen richtig gelaufen.
Ja, voll. Was du meintest gerade auch mit diesem Gesellschaftlichen, da habe ich auch so viel nachgedacht drüber in der letzten Zeit und wirklich festgestellt, manchmal oft geht es ja wirklich nicht um das Scheitern der Beziehung, sondern einfach, dass man merkt, ich finde gerade, wenn man irgendwie eine einigermaßen bewusste Beziehung auch geführt hat, dass der gemeinsame Weg einfach zu Ende ist, was vollkommen in Ordnung ist, was nichts mit Scheitern oder irgendwer hat was falsch gemacht zu tun hat, sondern einfach sich einzugestehen. Und ich glaube, das bringt eigentlich schon ganz viel Frieden in so einen Trennungsprozess, zu sagen, unsere gemeinsame Zeit an diesem Punkt ist einfach vorbei.
Ich glaube, ja, dadurch, dass natürlich auch irgendwie so viele Emotionen und was wir am Anfang auch angesprochen haben, irgendwie so ein Leben und eine Zukunft und ein Umfeld daran hängt, deswegen klammern wir uns da dran. Aber ich glaube, wenn wie du es gesagt hast, wenn eigentlich alle ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, entspannter oder ein bisschen weiser vielleicht da rausgehen würden, dann wären ja aber wiederum wahrscheinlich Freundschaften möglich und dann hätte man vielleicht gar nicht mehr so das Gefühl, dass so ein großes Leben wegfällt. Weil stell mal vor, man könnte wirklich mit den Ex-Partnern befreundet sein, dann könnte man mit deren Familie noch befreundet sein, dann würde es gar nicht diesen Bruch oder so einen krassen Bruch ja auch geben.
Voll. Ich glaube aber, das geht auch nur, wenn man eine gesunde Beziehung geführt hat. Also wenn man zum Beispiel eine sehr toxische Beziehung geführt hat, ist es nicht möglich, das zu transformieren.
Das stimmt, ja.
Sondern dann braucht man... Nee, ich würde sagen, es ist nicht möglich tatsächlich. Also ich würde sagen, je nachdem, ne? Also wenn die Beziehung ein bisschen ungesund war, wir hatten das Thema ja schon mal in der Folge über ungesunde und toxische Beziehungen, wenn die Beziehung einfach ein bisschen ungesund war, ich meine, meistens ist sie ja ein bisschen ungesund, sonst wird man sich nicht trennen. So. Ja. Wenn eine Beziehung wirklich toxisch ist, ey, macht einen Cut. So, das ist das Allerschwierigste, was man dann machen kann, weil gerade wenn man in dieser toxischen Beziehung ist, dann kommt man ja eigentlich nicht raus, dann ist man ja in so einem Teufelskreis. Aber da braucht man nicht, sich irgendwie einzureden, dass man da noch eine Freundschaft draus machen kann. Das ist einfach totaler Quatsch.
Ja, und vor allem sollte man das auch nicht am Anfang tun. Ich glaube, zu überlegen, ob man noch befreundet ist, das kann man, wenn man wirklich durch die meisten Phasen, die du ja gerade ansprichst, eigentlich schon durch ist. Also ich glaube, diese Phase, wo man mal wirklich allein ist, braucht man.
Ja, und toxische Beziehungen, auch wenn ihr durch die Phasen durch seid, wollt ihr nicht mehr befreundet sein. Weil dann realisiert man eigentlich, was da sind. In toxischen Beziehungen passieren so krasse Verletzungen, das kannst du nicht, da brauchst du nicht irgendwie irgendwo was draufkleben. Lastet einfach und geh weiter. Tut sau weh, aber da braucht man nicht. Ich glaube, alles, was einfach so, ja, wo man vielleicht nicht ganz gesunde Beziehungsmuster hatte, wo, ich sag mal, normale Verletzungen passiert sind, die einfach in Beziehungen passieren können, voll. Da kann man auf jeden Fall, wenn man da Zeit und Energie reinsteckt und das in eine Freundschaft wandeln. Ich glaube, da steckt auch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial drin. Richtig viel.
Das stimmt, wenn man das, ja.
Ja, wenn man das hinkriegt, das ist, und ich glaube, dass man das schaffen kann. Also, ich habe es ja auch schon miterlebt bei anderen.
Ich kenne tatsächlich persönlich noch niemanden und ich glaube, dass Beziehungen auch so eine Sache sind, wo wir als Menschheit irgendwie noch in den Kinderschuhen sind. Und dass das auch ein Grund ist, warum es uns noch so schwer fällt, eine Beziehung, eine Freundschaft zu verändern.
Das stimmt.
Und die Frage ist ja auch, ob das überhaupt nötig ist, weil häufig ist es ja auch so, oder auch bei Freundschaften ist es so, dass man ist ja befreundet und irgendwann passt es nicht mehr. Und so kann es ja auch bei einer Beziehung sein. Man ist zusammen und irgendwann ist man nicht mehr zusammen und eine Freundschaft passt aber auch nicht mehr. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch völlig okay ist, wenn man nicht befreundet sein will, weil das einfach für den Lebensabschnitt gepasst hat, aber später nicht mehr.
Wobei, also, ja gut, ich würde es jetzt nicht Freundschaft nennen, aber zu einem meiner Ex-Freunde habe ich eigentlich so eine ganz gute, einmal im Jahr redet man vielleicht, okay, jetzt ist es glaube ich auch schon wieder 2 Jahre her, aber wir haben uns auch mal gesehen, er hat mich tatsächlich schon mal besucht auch, damals im Sauerland gewohnt, kam der mal für ein Wochenende vorbei.
Das ist dann ja auch eher so eine Bekanntschaft, oder? Die wahrscheinlich jetzt auch bald...
Wie gesagt, es ist keine Freundschaft, aber wir verstehen uns gut so und ich freue mich auch total, wenn man sich mal sieht irgendwie, ja.
Ich glaube, möglich ist es auf jeden Fall und vor allem ist es ja auch wichtig, gerade weil ja auch sich häufig Paare trennen, die ja Kinder haben, gerade für die, also ist es ja eigentlich wichtig, dass zumindest in so einer Art, es muss ja keine krasse Freundschaft sein, aber ja eine Art, eine Bekanntschaft, zwischen Bekanntschaft, Freundschaft, das zu transformieren und eben nicht in einem Schmerz und so weiter sein, weil dann wird es ja richtig schwierig.
Ja, ich glaube, dieser Prozess ist viel auch so, was wählst du, ne? Wählst du einfach die Vergangenheit oder wählst du das, was jetzt ist und was du möchtest, was in Zukunft ist?
Ja.
Die nächste Phase ist übrigens eine etwas energielosere Phase als die Wutphase. Das ist so diese Gefühlsachterbahn, dass man sich in einem Moment so voll sicher ist. Ich bin auf einem guten Weg. Ich verarbeite die Trennung gut. Es kommt jetzt was Neues. Und dann wieder so dieser Moment von, mir wird der Boden unter den Füßen weggerissen, so dieses, ich möchte die Beziehung doch zurück, also wirklich so ein Auf und Ab und ist sehr geprägt von Einsamkeit, Verzweiflung, Selbstzweifel, Trauer, von, das ist so diese klassische, ich bleib zu Hause auf dem Sofa, essen Eis und gucken Filmphase.
Woran ich mich echt noch gut erinnern kann, ist dieses, dieses Auf und Ab. So morgens stehst du auf und denkst, richtige Entscheidung, und abends gehst du ins Bett und denkst, oh nein, falsche Entscheidung.
Das ist genau die Phase.
Und das ist ja auch super anstrengend.
Es ist fucking anstrengend. Ja, weil du halt nicht mehr weißt, was ist hier eigentlich gerade los?
Ja.
So ein Teil von dir sagt, geile Entscheidung, alles richtig gemacht. Und ein Teil von dir sagt, absolut schlechte Entscheidung, schlechteste Entscheidung des Lebens.
Ich glaube, ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich würde bisher sagen, die anstrengendste Phase.
Ja, das ist tatsächlich auch die Trauerphase. Also das ist die Phase, wo wirklich die Trauer ansteht und wo es ansteht, genau diese Gefühle zuzulassen und traurig zu sein, die Einsamkeit zu fühlen, überwältigt zu sein auch davon, ist eine wirklich anstrengende Phase.
Wahrscheinlich auch sehr messy.
Ist super messy, ist Chaos, Chaos.
Chaos in einem.
Das ist die absolute Chaosphase. Ja, und die ist es eben, also die echt nicht skippen, die durchgehen, weil die ist unfassbar wichtig, diese Trennung wirklich zu akzeptieren und loszulassen.
Ja.
Wenn man die überspringt, dann drückt man wieder Gefühle nach unten. Dann
eigentlich ja sowieso gar nichts skippen, ne? Aber ja.
Ja, voll. Also, wichtige Phase. Das ist übrigens aber auch eine Phase, wo viele oft in so eine Opferhaltung rutschen. Das triggert mich ja immer, ne?
Was triggert dich?
So, wenn Leute so in so einem Opfermodus sind. Ich kann das ja wirklich...
Die Frage ist, warum?
Es triggert mich.
Die Frage ist, warum? Hast du das schon mal gefragt?
Ja.
Ach so, und?
Weil ich ja viel das auch erlebt habe, so im Älterwerden und in meinem familiären Umfeld, dass irgendwer eine Opferhaltung eingenommen hat. Opferhaltung heißt auch immer, dass es einen Täter gibt in der Wahrnehmung. Mhm. Opferhaltung heißt auch immer, die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden abzugeben. Die anderen sind schuld, dass es mir jetzt so geht. Das ist einfach nicht so.
Ja, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was passiert. Ich glaube, es ist natürlich einfacher, in diese Opferhaltung zu rutschen, wenn man zum Beispiel, sag mal, diejenige oder derjenige ist, der verlassen wurde.
Natürlich.
So ist natürlich, da gibt's natürlich schon, ja, aber ich weiß, was du meinst, klar, es ist es.
Aber das ist ein richtig gutes Beispiel. Das ist wirklich ein richtig gutes Beispiel. Ja. Das ist super einfach. Und dann, ich bin die Verlassene, ich bin der Verlassene, der andere ist schuld, der andere hat mich betrogen, die andere hat dieses und jenes. Und da aber einfach mal zu sagen, warum denn? So, was ist zum Beispiel dein Anteil daran? Oder auch, warum hast du so jemanden gewählt?
Klar, ja. Ich glaube tatsächlich, das ist das Schwierige an Trennung, weil darüber habe ich auch nachgedacht. Die Phase, glaube ich, wo man so sehr in dem Schmerz ist und wo man so sehr in dieser oder auch noch in der Trauer ist, ist halt, glaube ich, nicht die Phase, wo man so Menschen so Fragen stellt. Weil ich glaube, dass man da nicht so einen guten Zugang hat zum, ja, ich sag mal, zu irgendwie einer Weisheit oder zu über Dingen drüberstehen. Weil wenn du so sehr noch in dem Schmerz und in der Trauer bist, sollte man einfach so da drin bleiben erstmal und das durchfühlen. Und wenn das eigentlich so ein bisschen vorbei ist oder eigentlich sehr vorbei, dann kann man anfangen zu gucken, was war mein Anteil? Wieso habe ich das? Wieso ist das in meinem Leben? Wieso habe ich mir die Person ausgesucht? Wieso ist XY passiert? Aber ich glaube tatsächlich in so einer Schmerzsituation geht es ja eigentlich noch darum, das einfach durchzufühlen. Und sich noch nicht anzuschauen, also genau, was ist mein Anteil da dran?
Ja, schon, auf jeden Fall. Ich finde auch, man kann da teilweise mal so reindriften und gleichzeitig, finde ich, sollte man sich einfach bewusst sein, dass man die Verantwortung komplett abgeben sollte und in so eine Ich-bin-das-Opfer-Haltung.
Ja.
Es ist einfach nicht dienlich, niemandem, vor allem sich selber nicht.
Das stimmt.
Also das hindert daran, die Vergangenheit loszulassen, das hindert daran, die Zukunft anders zu gestalten und es hindert daran, wirklich hinzugucken, was überhaupt dazu geführt hat, dass die Situation ist, wie sie ist, weil die anderen ja verantwortlich dafür sind.
Ja, ja, es ist ein Unterschied, das ist das wahrscheinlich, was du meinst, zu sagen, oh mein Gott, die anderen sind an allem schuld, ich bin hier die Verlassene oder die Betrogene und alle Männer sind scheiße und es ist alles so kacke. Oder zu sagen, ja, mir ist das passiert, es war kacke und ich war vielleicht auch in Anführungszeichen irgendwo Opfer in der Situation. Mir wurde das angetan und gleichzeitig ist es mir passiert. Und was kann ich jetzt ändern? Was kann ich tun, damit es mir nicht nochmal passiert?
Ja.
Was ist mein Anteil daran?
Und es kann ja auch total scheiße sein, was passiert ist. Es kann ja auch total daneben sein, was die andere Person gemacht hat. Und gleichzeitig eben nicht das eigene Wohlbefinden komplett abzugeben und zu sagen, mir geht's jetzt scheiße, weil XY das gemacht hat.
Ja.
So. Auf jeden Fall. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich.
Ich glaube, das ist auch eine Sache, wo dann viel auch generalisiert wird, ne? So, wo dann Frauen so, die Frauen, ich glaube auch viele Männer so, Männer, oder?
Wem bringt denn das was? Gar halt nicht. Niemandem. Es fällt mir auch immer schwer mit sowas, wenn jemand in so einer Haltung ist.
Da kannst du noch Weisheit üben.
Ich weiß doch, aber.
Da kannst du.
Damals in der Klinik, wir hatten ja aber auch Gruppentherapie und da war ein Mann, der war immer so in so einer Opferhaltung. Und wenn der dann dran war mit Reden, also so, ey, ich konnte mir das nicht anhören. Ich bin irgendwann wirklich, ich saß da und ich habe gesagt, nennen wir ihn jetzt mal Frank. Er hieß anders. Ich weiß seinen Namen tatsächlich noch. Ich habe gesagt, Frank, kannst du jetzt einfach mal den Mund halten? Es ist doch einfach nicht dein Ernst. Und dann ist es ja auch immer so spannend, was in der Gruppe für Prozesse losgeht.
Wie hat er reagiert?
Ja, er fand es nicht so toll. Ey, solche Leute wollen ja dann Mitleid haben. Aber Mitleid, also ich finde, Mitgefühl und Mitleid sind zwei unterschiedliche Dinge.
Auf jeden Fall.
Mitgefühl ist unfassbar wichtig. Mhm. Mitleid bringt dir halt gar nichts, weil es dich an keinem Punkt empowert. Triggert mich, wirst du jetzt? Ja, die fünfte Phase ist dann die Phase der Akzeptanz. Also wir haben uns tatsächlich getrennt. Und
haben wir das letzte Folge drüber gesprochen?
Ja, Akzeptanz. Also dieses, mein Herz versteht es, mein Verstand versteht es. Und man weiß dann so, okay, es ist wirklich vorbei.
Und es ist okay.
Das ist
schön.
Eine gute Phase. Also da können immer noch Gefühle von Trauer hochkommen. Das ist ja auch nicht, ne, also das muss man auch dazu sagen, du hast ja nicht Phase 1 und dann ist die zu Ende und dann kommt Phase 2 und sondern die gehen ja auch so ein bisschen ineinander über und. Manchmal dreht man auch nochmal Kreise.
Manchmal ist man eine 5 und dann ist man schwuppdiwupp 2.
Genau.
Hallo. Hier bin ich nochmal.
Ja.
Hier ist Phase 2.
Ja. Genau, das ist so. Aber eigentlich eine gute Phase. Also da geht es auch viel um Vergeben und Verzeihen. Das ist, finde ich, auch wirklich eine kraftvolle Sache, wenn man sich vergeben kann. Weil dann Frieden reinkommt. Und dafür braucht man auch die andere Person nicht. Also es ist dann manchmal auch schön, das mit der anderen Person nochmal zu machen. So, oder zu reden und zu merken, okay, wir vergeben uns hier beide. Wir bringen Frieden in die Situation rein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Man braucht aber die andere Person nicht unbedingt.
Nee.
Ja. Und die letzte Phase ist dann die Loslassen-Phase. Lieben wir.
Akzeptanz und Loslassen.
Genau.
Ist ja auch eigentlich du kannst ja nur loslassen, was du akzeptierst.
Voll.
Da kannst tatsächlich nicht, ja, das muss, glaube ich, in order sein, ne? Du kannst nicht loslassen und dann akzeptieren, sondern das muss wirklich nacheinander passieren.
Akzeptieren und dann loslassen und dann kommt tatsächlich, also da kommt erst so ein Gefühl von Vertrauen zurück und dann kommt die Selbstfindungsphase. Und die ist dann tatsächlich ganz geil, finde ich. Liebe ich auch. Weil man ja dann, dadurch, dass man ja so diese ganze Personality, die man in dieser Beziehung hatte, dann auch akzeptiert und losgelassen hat, dann ist ja auf einmal Raum dafür da, so, wer bin ich, wer will ich eigentlich sein? Nach welchen Werten will ich wirklich leben? Wie soll mein Leben aussehen? Und ja, dann kommt so eine komplette Phase der Neuorientierung. Und das, finde ich, sieht man ja auch oft bei Leuten, die dann nochmal neue Hobbys anfangen oder wieder aktiver sind, sich oft nochmal auch ein neues Umfeld aufbauen, weil ja nochmal so ein Check-up gemacht wird, was passt hier eigentlich wirklich zu mir?
Und weil ja auch unglaublich viel Raum entsteht nach so einer Trennung.
Ja.
Da entsteht ja unglaublich viel Raum und meistens, unserer Empfehlung nach, sollte man das ja erstmal für sich nutzen, nicht in die nächste Beziehung jumpen.
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch die Phase, wo man, kann man vorher auch schon, aber wo man richtig gut dann die Inner Work machen kann zum Thema, okay, was war eigentlich in der Beziehung gut, was war schlecht, was möchte ich in Zukunft verändern, was ist mein Anteil an den ganzen Dingen? Da fällt es, glaube ich, am leichtesten, wenn man in dieser Phase ist und nicht mehr im Schmerz und nicht mehr in der Wut oder in der Trauer oder vor allem nicht im Chaos.
Ja. Ja, ich habe da auch noch ein paar Fragen zu aufgeschrieben, die man sich gut stellen kann in so einer Phase. Also zum einen, welche Dinge kamen zu kurz in der Beziehung? Ich habe nochmal so bei mir reflektiert von der Beziehung damals und dachte, ja, alles. Alles. Freundschaften, genießen, reisen. Irgendwie kam wirklich eigentlich alles zu kurz. Krass, ne? Echt krass. Was macht für mich eine gute Beziehung überhaupt aus? Das ist auch eine gute Frage, weil man sich ja auch neu ausrichtet und eventuell auch nach einer neuen Beziehung irgendwie Ausschau hält oder sich darauf einlassen möchte. Also sich wirklich mal zu fragen, was macht für mich eine gute Beziehung aus? Und das ist ja auch eine Phase, in der man dann schon wieder so aus einem wirklich positiven Standing raus reflektieren kann, waren die Dinge eigentlich in meiner anderen Beziehung da, in meiner vergangenen Beziehung? Und was ich auch spannend fand, so in welchen Punkten bin ich meinen Eltern ähnlich? Welche Beziehung haben meine Eltern geführt? Ich dachte so, spannender Punkt auch für sich nochmal zu reflektieren, gerade was unbewusste Muster angeht. Weil oft sagt man ja, ich möchte so nicht sein oder ich möchte so eine Beziehung nicht führen und merkt dann gar nicht, dass man es selber teilweise total so macht.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja. Und auch welche Menschen unterstützen mich in der Erreichung meiner Ziele? Das ist eh eine Frage, die man sich oft, also regelmäßig stellen kann, finde ich.
Mhm.
Ja, das ist so die Phase der Selbstfindung. Ja. Und auch die letzte Phase, Trennung abgeschlossen.
Ja, kommt die wieder hoch. Dann seid ihr fertig.
Genau, dann seid ihr fertig.
Ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall auch noch so, was da spielt ja die Frage mit den Eltern rein, mir wirklich mal die Muster angucken. Da kann man tatsächlich auch richtig gut Schattenarbeit machen. Und zwar auch so eine Frage wie, was habe ich für Dinge oder wann war ich eine Person, die ich eigentlich nicht sein wollte? Wann habe ich Dinge getan, die warum? Das ist, wenn man da wirklich raus ist, dann kann man sich das alles angucken und was für Muster habe ich gelebt, die ich nicht nochmal leben will. Weil häufig, gerade wenn man auch länger in Beziehungen ist, dann lebt man ja plötzlich Muster, da kommen ja Dinge hoch, die man, das ist, finde ich, auch so ein Hauptunterschied in Freundschaften, dass in Beziehungen, finde ich, eher nochmal so Schattenanteile hochkommen als in Freundschaften, weil das so eng ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, da kann richtig viel Transformation und auch Heilung stattfinden, wenn man da mal reinguckt.
Ja.
Ja, was für Muster habe ich gelebt, was waren die Anteile, die ich in dem anderen ja irgendwie auch gesehen habe oder angezogen habe, die mir auch nicht gefallen haben und was möchte ich da in Zukunft auflösen? Ich glaube, da steckt auch richtig viel, viel Gold drin. Aber genau, bitte nicht eine Woche nach der Trennung damit anfangen, sondern wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid soweit.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Phasen, durch die man so geht und dieses, dass man so viel von den Zielen loslässt, die man hatte, auch der Grund ist, warum einige Menschen so Schwierigkeiten haben, eine Beziehung zu beenden. Weil das ja sehr intensive Prozesse teilweise sind, durch die man dann durchgeht.
Ich glaube, es hat so viele Ebenen. Es ist einmal genau diese Zukunft, das Umfeld. Ich glaube tatsächlich auch, dass gerade in Beziehungen auch das innere Kind sehr aktiv ist und das innere Kind dann Angst hat, jetzt alleine zu sein oder dann ja doch nicht die Liebe, weil gerade häufig ja sucht man sich oder sagen wir mal, man hat in der Kindheit nicht die Liebe bekommen, die man sich wünscht, dann sucht man sich den Partner und dann wird aber das innere Kind aktiv und es fühlt sich so an, als würden schon wieder irgendwie die Eltern einen verlassen oder deswegen ist tatsächlich auch so eine Trennung, finde ich, mit einer der besten Möglichkeiten, sich selbst zu zeigen, wie gut man sich selber reparenting kann. Das ist ja dieses Reparenting, wo man selber eigentlich wie so ein Elternteil für sich selbst ist, für das innere Kind, weil genau, es geht nicht nach so einer Trennung darum, Alkohol zu trinken oder sich bei einer Dating App anzumelden. Sondern nicht das, was ich früher immer gemacht habe, tun, sondern ja die Gefühle zu fühlen. Und ich finde, was auch so wichtig ist, ist so dieses sich nähren, sich wirklich Dinge zu geben, die einem gut tun und nicht sich betäuben und ins nächste Abenteuer zu rennen. Und ich glaube, das ist so eine richtig gute Möglichkeit, das tatsächlich auf einem ganz anderen Level zu üben.
Auf jeden Fall. 100%. Ja, die Phasen der Trennung.
Ja, Trennungen sind nicht einfach.
Ich hatte tatsächlich dann auch die Frage so, ob Breathwork da gut helfen kann. Ich bring's mal wieder ein.
Ja.
Total. Ja. Weil man ja einen Zugang zu den Emotionen kriegt und es ja auch darum geht, diese Emotionen zu lösen. Und dadurch kann man die Phasen einfach sehr beschleunigen und schneller wieder ins Vertrauen finden.
Ja.
Ich glaube, dass man sich schon auch, also je nachdem, ne, wie intensiv die Trennung auch ist, das sinnvoll ist, sich Unterstützung zu holen. Gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gestärkt aus dieser Trennung rausgehen. Dann, ich habe mir damals, also vor anderthalb Jahren, ja auch nochmal Unterstützung geholt. Einfach, weil ich bewusst auch nochmal meine Beziehungsmuster verändern wollte. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Einfach zu gucken, wer kann mich jetzt in diesem Prozess unterstützen.
Ich glaube, gerade auch bei Beziehungsthemen ist es sehr schwierig, objektiv zu bleiben. Also ich glaube, man kann sich richtig leicht selber voll schlecht machen, obwohl man vielleicht gar nichts falsch gemacht hat. Oder ja auch andersrum, man kann die andere Person super schlecht machen, obwohl man vielleicht mal bei sich hingucken sollte. Ich glaube, das ist in Beziehungen und auch in Trennungen super einfach. Und deswegen
voll
der gute Impuls zu sagen, hey, holt euch da Hilfe, holt euch jemanden, der da nochmal objektiv mit euch draufschauen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Weil gerade ja dadurch, dass das emotional so, ja, weil man so verstrickt ist, ist es schwierig, da manchmal einfach objektiv draufzuschauen.
Ja, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Mich genau. Für Breathwork und Sarah einfach für Einzelcoachings,
yes,
die Gold wert sind. Wirklich. Also, ich liebe ja deine Arbeit.
Vielen Dank.
Bitte. Danke dir.
Dankeschön. Wir sind fertig. Wir haben nichts mehr zu sagen.
Ja doch, ich glaube, eine Sache möchte ich tatsächlich noch sagen.
Mhm.
Für alle, die Angst vor einer Trennung haben oder gerade in so einer Phase sind, macht weiter, geht den Weg weiter, weil egal wie verwirrend oder dunkel oder schwierig diese Phasen manchmal sind, ich kann einfach aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, da durchzugehen, weil auf der anderen Seite einfach eine ganz neue Lebensqualität liegt. Und es wird einen Grund haben, warum der Wunsch da ist, sich zu trennen. Es wird einen Grund haben, warum eine Trennung tatsächlich eingetreten ist. Und da einfach auch drauf zu vertrauen, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, warum genau, zu vertrauen, dass das richtig ist, wie es ist. Und dass du das schaffst und dass auf der anderen Seite wirklich mehr ist, als du dir vielleicht gerade vorstellen kannst.
Ja, ich glaube, das ist ja häufig in diesen schwierigen Phasen und dazu, oder sehr schwierigen Phasen, und dazu gehören Trennungen ja meistens auch. Man sieht so das Licht am Ende des Tunnels nicht, aber es ist ja da.
Ja, man denkt so, das ist jetzt,
es ist
jetzt so.
Es ist da. Das ist aber tatsächlich auch eine Sache, je mehr man innere Arbeit macht, also wenn ich jetzt überlege an meine Rock Bottoms, die ich hatte, die Rock Bottoms, die später kamen, egal wie dunkel die waren, da wusste ich, es gibt einen Weg daraus.
Ja.
Das ist ja spannend, ist mir gerade. Also früher dachte ich, oh mein Gott, vielleicht bleibt das für immer so. Aber je länger man auch diese innere Arbeit macht, desto mehr weiß man das auch. Also Leute, es gibt einen Weg daraus. Das Licht am Ende des Tunnels ist da, auch wenn es messy und manchmal chaotisch und schmerzhaft und ja, manchmal vielleicht auch das Gefühl hat, man kommt auch teilweise ja nicht aus dem Bett. So fühlt es sich manchmal ja auch an tatsächlich.
Ja, dann bleibt im Bett, ist okay.
Ja.
Bleibt im Bett und ladet euch die Dating-Apps runter.
Ja.
Nee, aber tatsächlich, also das, was du so sagst, ne, wenn man in diesen Momenten ist, wo man wirklich denkt, dass kein Licht mehr kommt,
ja,
und diese absolute Dunkelheit da ist und da einmal rausgekommen, also wenn man das einmal geschafft hat, dann schafft man das A immer wieder und B weiß man dann tatsächlich, es geht wieder vorbei. Also das ist auch ein Vertrauen, was ich aus dieser absoluten Dunkelheit mit rausgenommen habe. Dass wenn es mir jetzt irgendwie mal nicht gut geht oder auch ich so ein bisschen diese Hoffnungslosigkeit mal habe, ich weiß, okay, es ist wie alles im Leben temporär.
Ja, genau. Man fühlt es vielleicht nicht unbedingt, aber man weiß es irgendwo.
Man weiß es, genau. Das ist dann was man nicht fühlt in dem Moment,
ja,
aber ja, wo einfach dieses Vertrauen da ist. Ja. Aho.
Damit bleibt nur noch zu sagen,
es gibt keinen Ersatz für Glitzer.